Genau, weil es gibt ja oft das Argument, wir hatten ja schon mal 4 Jahre Trump, was kann schon passieren? Der große Unterschied zu 2016 ist eben, genau wie du gesagt hast, dass er heute, also dieses mächtige konservative Establishment, samt seinem Policy- und Think Tank-Apparatus hinter sich hat, was nicht nur enormen Einfluss bedeutet, sondern auch enorme Ressourcen, auch was Personal angeht.
Herzlich willkommen bei What's Left, dem linken Podcast zur US-Wahl. Eine Koproduktion der Schweizer Wochenzeitung WOTZ und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Mein Name ist Lukas Hermsmeier, ich arbeite als freier Journalist in New York und ich werde bis November mit verschiedenen Gästen über die dringendsten Themen dieses Landes sprechen. Über Donald Trump wurde im Grunde schon alles gesagt. Der Mann bestimmt seit Jahren die Schlagzeilen, sein Leben, seine Politik, seine Skandale, all das ist ausgeleuchtet, unendlich oft analysiert. Und andererseits kommt man an Trump eben auch nicht vorbei. Als Überfigur der Republikanischen Partei formt er dieses Land. Und wenn es schief läuft, sitzt er ab Januar auch wieder im Weißen Haus. In dieser Folge von What's Left wird Trump eine Rolle spielen. Auch die Republikaner, aber eben nicht nur. Es geht nämlich um die US-Rechte allgemein. Welche Gruppen sind treibend? Wie sieht es in der Medienlandschaft aus? Und was genau droht eigentlich, sollte Trump im November wieder gewinnen? Steht wirklich die Demokratie auf dem Spiel? Über all diese Fragen spreche ich mit der Historikerin und Autorin Annika Brockschmidt, die sich seit vielen Jahren intensiv mit der US-Rechten beschäftigt. Annika hat 2 Bücher zum Thema verfasst. 2021 kam Amerikas Gotteskrieger heraus und in diesem Jahr die Brandstifter. Beides sind Bestseller, die ich empfehlen kann. In diesem Sinne, hier kommt Annika Brockschmidt. Liebe Annika, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne.
Annika, die Folge heute läuft unter dem Titel Was macht die Rechte? Und also was macht die US-Rechte? Und ich würde gerne mal kurz klären, bevor wir in die Tiefe oder in die Details gehen, worum es eigentlich geht. Also wer die Rechte in den USA ist. Man denkt natürlich sofort an die Republikanische Partei und Trump. Aber wer, würdest du sagen, gehört zu den wichtigsten Organisationen, Plattformen, wenn es um die Rechte in den USA geht? Mhm.
Also es ist, glaube ich, wichtig, sich daran zu erinnern, dass die amerikanische Rechte und die Republikaner erstens lange nicht deckungsgleich waren und dass die amerikanische Rechte natürlich noch viel weiter über die Parteigrenzen der Republikaner hinausgeht. Also wir reden, wenn wir über die Rechte oder die amerikanische Rechte reden, quasi über das, in Anführungszeichen, große Zelt der ideologischen Rechten. Und das umfasst also sowohl Organisationen als auch institutionelle Strukturen, die diesem politischen Spektrum zugerechnet werden, aber halt auch Einzelpersonen und Gruppierungen, die alle über verschiedene Level von Einfluss verfügen. Also es ist keine homogene Masse, sondern wir finden da durchaus auch durch die ganze Geschichte hindurch unterschiedliche Interessengruppen, die sich auch nicht in allem einig sind, die sich teilweise auch gar nicht so gut leiden können. Und die sich aber zumindest heute so unter dem großen Schirm des christlichen Nationalismus zusammenfinden. Und wenn wir uns so die großen Player im Moment anschauen, dann haben wir natürlich, also es sind quasi verschiedene Sparten, ne? Also Medien, klar, Fox News ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Wir haben aber da auch noch die Radiosparte, also alles, was so zur Salem Media Group gehört, die seit Jahrzehnten wichtig ist.
Also das ist privates Radio, was man dann wo vor allem hört, in New York ja weniger.
Weniger in New York, sondern eher, ich sag jetzt mal, in dem, was sonst so als Flyover Country bezeichnet wird, also in der großen Masse zwischen den Küsten, das ist auch Teil der Strategie, also dass rechte Investoren oft dorthin gehen, wo der Lokaljournalismus gerade in ländlichen Gegenden in großen Schwierigkeiten ist und dann da eben bankrott gegangene Sender beispielsweise aufkauft. Ähnliches gilt ja auch dann für Zeitungen und so weiter. So was Ähnliches haben wir ja auch in Deutschland. Da gab es ja vor kurzem diese Böhmermann-Sendung zu, ne? Diese relativ neutral aussehenden Infoblättchen, was ist hier gerade lokal so los, die dann aber rechte Inhalte transportieren. So ähnlich funktioniert das eben auch da. Und dann haben wir
also
aber
in den USA.
Genau. Und dann haben wir eben auch noch ich sag mal, eine relativ neue Entwicklung, sozusagen die Influencer-Sparte, die dann mittlerweile auch eigene Medienfirmen, Medienunternehmen haben, ja, also Ben Shapiro oder Charlie Kirk sind so aktuelle Beispiele. Und das steht dann auch so für die Verzahnung dieser einzelnen Einflusssphären. Also Charlie Kirk zum Beispiel startete als so rechter Campus-Aktivist so fürs Free Speech und so weiter und Zensur von Konservativen. Mhm. Und mittlerweile ist seine Organisation Turning Point USA quasi so ein eigenes Propaganda-Franchise-Unternehmen, aufgeteilt nach verschiedenen Abteilungen, eine Sparte für Kids und Jugendliche. Habe ich neulich mit einem Fotografen gesprochen, der bei so einer Veranstaltung war, wo da halt 13- und 14-Jährige anwesend waren. Dann gibt es eine Unterkategorie für Frauen, eine für Studierende und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch, ich sag jetzt mal so den Policy Wing, also sowas wie Heritage Foundation.
Mhm. Also eine Organisation, die du, beschreib die mal kurz mit ein paar Sätzen, bitte.
Das ist so eine der wichtigsten, einflussreichsten Organisationen der amerikanischen Rechten, gegründet in den 70ern, die letzten Endes rechte, rechtsextreme Politik in einem leicht intellektuell angehauchten Mantel als Lobbygruppe vertritt. Da kann man Modellgesetzgebung herbekommen als Abgeordnete, damit man sie nicht selber schreiben muss. Es ist aber gleichzeitig auch eine Vernetzungsorganisation. Und auch da kommen wir bestimmt später zu. Aber Heritage schreibt halt seit den 80ern, ich glaube mittlerweile haben sie die aktuelle Policy-Vorlage für die nächste republikanische Regierung, die gewählt wird, ist die neunte, die sie seit Reagans Zeiten geschrieben haben. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendein Think Tank. Vielleicht denkt man sich ja jetzt so, okay, mein Gott, das sind halt Think Tanks, ja?
Nee, schon seit Jahren einflussreich, seit Jahren etabliert.
Genau. Und also, ich meine, Think Tank so in unserem Sprachgebrauch oder vielleicht, wie man das in Deutschland kennt aus der deutschen Politik, Think Tanks schreiben viele Paper, wenn der Tag lang ist, ja? Mhm. Also, aber hier geht es wirklich um. Also Heritage steht quasi an der Spitze der politischen Infrastruktur dieses rechten und rechtsextremen Netzwerks. Das heißt, die verfügen über Ressourcen, sowohl was Personal angeht, aber auch über Geld und eben massiven Einfluss.
Und du hast eben schon angedeutet oder angesprochen, dass sich diese Organisationen zum Teil gar nicht einig sind, zum Teil zerstritten sind. Mhm. Sind es denn ideologische, politische Fragen oder geht es dann eher um Strategie oder ob man sich, dass man sich persönlich nicht ganz grün ist?
Also ich glaube, das ändert sich so ein bisschen mit der Zeit. Also momentan, also was so unter dem Punkt der also wie einig sind die sich? Mhm. Es gibt immer wieder so Momente, wo man, ich sag mal, die Risse spürt, die sich durch diese sehr, ja, sehr komplizierte Koalition zieht. Ich glaube, momentan oder durchgehend sind es eigentlich weniger, ich sag mal, persönliche Querelen, da kann XY nicht leiden oder es geht auch gar nicht um Strategie, sondern wenn es Krach gibt, dann ist es Krach inhaltlich. Also beispielsweise ein aktueller Streitpunkt schon seit mehreren Jahren ist, dass mit dem steigenden Einfluss einer bestimmten Fraktion innerhalb der Republikanischen Partei, die sich als National Conservatives bezeichnen, die also eine neue Version von Konservatismus sagen, sie wollen, die weniger Angst davor hat, ich paraphrasiere jetzt ihre Position, mhm, die weniger Angst davor hat, Staatsgewalt einzusetzen, wenn man selbst an der Macht ist, um diese Macht zu sichern, haben sich zum Beispiel in den Haaren mit den Rechtslibertären, die das nicht immer so witzig finden.
Und eher weniger Staat wollen.
Weniger Staat, kommt drauf an, wo, aber ne? kommt sehr drauf an, wo. Und das wird aber dann eher unter den Tisch gekehrt. Ich war im Juli jetzt nochmal auf der jährlichen Konferenz von den Netcons und da wurde das auch angesprochen, ne? Und da war der Tenor immer, hört jetzt auf, euch zu behaken. Ja, es sind auch ein paar Libertäre im Raum und ja, wir sind alle der Meinung, die haben sie irgendwie nicht mehr alle. Aber wir müssen jetzt bis November quasi uns noch zusammenreißen. Und das geht eben, indem immer wieder und auch da ganz enorm appelliert wird an diesen christlichen Nationalismus quasi als als gemeinsamen Nenner, als Leim, der diese Koalition zusammenhält. Und das hat sich durchaus geändert über die Jahre, ne? Also vor dem Fall der Sowjetunion ist der Antikommunismus dieser gemeinsame Nenner. Hat ein paar Jahre gedauert, bis man einen neuen gefunden hatte. Und jetzt ist es eben dieser extreme christliche Nationalismus. Und das funktioniert kurzfristig ganz gut. Ich glaube, wo es dann spannend wird, ist, sollte Trump die Wahl verlieren? Und sollte er wirklich von der politischen Bühne, wie er angekündigt hat, dann verschwinden? Ist ja dann auch busy mit diversen Prozessen. Was dann passiert? Und wie lange oder ob dieser gemeinsame Nenner dann noch ausreicht oder ob es dann so Zerfaserungsbewegungen gibt. Aber das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht wirklich absehen.
Mhm. Wir haben bisher über die Player, also die Organisationen, auch die Republikanische Partei, Trump, einzelne Medienfiguren gesprochen. Wie würdest du denn die amerikanische Gesellschaft so unterm Strich einschätzen? Ist das eine rechte, rechtspositionierte Gesellschaft?
Das ist ja lange das, was quasi Republikaner so in den letzten 2, 3 Jahrzehnten immer behauptet haben, ne? Also auch so jemand, der mittlerweile nicht mehr zum Mainstream der Partei gehört, wie ein Mitt Romney, ja, der ja für moderne Verhältnisse geradezu extrem moderat ist, was diese Partei angeht, sagt ja immer wieder, ja, Amerika ist ein Center-Right-Country, ne? Und deswegen sind wir eigentlich diejenigen, die für diese stille Mehrheit sprechen, die auch Nixon schon behauptet.
Ist das falsch?
Das ist, also heute trifft es auf jeden Fall nicht mehr zu, weil wenn man sich die Position der Mehrheit der Bevölkerung anschaut zu den relevanten Policy-Fragen, zu Fragen, wer hat wie viele Rechte, wie sieht's aus mit Selbstbestimmung von Schwangeren, wie sieht's aus mit LGBTQ-Rechten, aber auch mit so Fragen wie Mindestlohn, Krankenversicherung, da sehen wir über die letzten Jahre eine stetige, zunehmende Liberalisierung dieser Gesellschaft. Das schlägt sich aus verschiedenen Gründen nur nicht unbedingt in den Wahlergebnissen wieder, weshalb dieser irgendwie etwas paradoxe Eindruck entsteht, dass es irgendwie alles sehr knapp sei. Oder ich meine, auch hier haben wir ja immer den Begriff der Polarisierung, mit dem so ein bisschen um sich geschmissen wird. Aber wenn es eine Polarisierung gibt, dann eben eine asymmetrische, ne? Also man kann jetzt auch nicht sagen, was ja auch recht beliebt ist, zu sagen, ja, die Republikaner, die werden rechter, aber die Demokraten werden ja auch immer linker. Nein, die Mehrheit der Gesellschaft wird liberaler und wird toleranter in bestimmten Themen. Und je mehr das geschieht, und es scheint nicht, als würde dieser Trend so bald aufhören, allein was Abtreibungsrechts angeht, hat sich die Zahl derer, die ein Recht auf Abtreibung unterstützen, allein seit 2022 ja nochmal erhöht, seit dem Ende von Roe. Je mehr dieser Trend weitergeht, desto mehr strampeln die Republikaner halt dagegen.
Ich würde sagen, es gibt ja auch Ausnahmen, ne? Es gibt politische Bereiche, wo zumindest in den vergangenen Jahren die Mehrheit der Gesellschaft schon ein wenig nach rechts gerückt ist. Also mir fällt jetzt vor allem das Thema Immigration und Crime an, was sehr getrieben wird natürlich von der Republikanischen Partei, zum Teil auch von den Democrats, von den Medien. Im Februar gab es eine Umfrage, dass 53% der Bevölkerung eine Mauer zu Mexiko wollen. Das ist ja wirklich erheblich. Ja. Das war mal eine radikale Haltung, jetzt ist es eine Mehrheitshaltung. Und dem gegenüber stehen dann wieder, wie du sagst, ganz viele Bereiche, wo es wirklich eine Liberalisierung gab. Also es gibt, würdest du dem recht gehen, dass es schon auch von Thema zu Thema unterschiedlich ist, wo die Gesellschaft also in den letzten Jahren hingewandert ist?
Also ich würde sagen, zumindest gemessen an den Themen, die im republikanischen Parteiprogramm stehen, kann man sagen, dass sich für eine Mehrheit der dort vertretenen Positionen nicht die Mehrzahl der Amerikaner davon überzeugen lässt. Ich glaube, Migration ist so ein bisschen so ein Sonderfall. Weil es ist ja schon so, also man sieht ja auch, die Border Bill, der Gesetzesentwurf, der zum Thema Migrationspolitik vorliegt, der ja von Demokraten in Zusammenarbeit mit James Lankford, ja, einem der konservativsten Senatoren der Republikaner überhaupt, zusammengeschrieben wurde, der ja nur daran gescheitert ist, dass Trump gesagt hat, das Problem, also ihr könnt jetzt kein Gesetz zum Thema Migration machen. Migration ist mein Wahlkampfthema, so nach dem Motto, ihr könnt diese Krise jetzt nicht in Anführungszeichen lösen. Also auch hier Paraphrase, ja. Sonst habe ich kein Thema. Ist ja der konservativste Gesetzesentwurf aus demokratischer Feder überhaupt seit Jahren. Ja. Und auch Harris Wahlkampf, ja. Also, ich weiß nicht mehr, in welchem Medium es war. Sie hat letzte Woche ganz viele Interviews gegeben und hat in einem gesagt, ah, ich habe ganz viele Leute in den Knast gebracht, ja. Also, das sind jetzt nicht die Töne einer demokratischen Partei, die weiter nach links rückt in Sachen Migration, im Gegenteil. Da weiß ich im Moment nicht, inwieweit das reine Wahlkampfstrategie ist oder inwieweit es einen dauerhaften Rechtsruck auch innerhalb der Partei der Demokraten selbst darstellt, der, ich sag jetzt mal, auch nach der Wahl noch anhalten wird, weil ich glaube, dass im Moment Teile des linken Flügels der Demokraten die Füße stillhalten, weil sie sich eben sagen, okay, das ist jetzt Machtpolitik oder es ist Realpolitik. Es geht jetzt darum, was weiß ich, konservative Independence noch zu überzeugen. Okay, da gehen wir jetzt mit, auch wenn Harris jetzt zum dritten Mal erzählt, dass sie Waffenbesitzerin ist. Wir atmen tief durch und warten bis November.
Mich würde grob interessieren, wie du den Unterschied oder vielleicht auch vor allem die Gemeinsamkeiten zwischen der US-Rechten, die du schon jetzt als natürlich fragmentiert und nicht jetzt zwingend einheitlich beschreibst, und der europäischen Rechten, also wenn wir an die AfD oder andere Parteien schaust, gibt es da so ganz deutliche Unterschiede oder sind die sich eigentlich in der Sprache über Immigration, über Wokeness weitestgehend einig?
Also ich glaube, es gibt schon sowohl vom Stil her als auch von der Rhetorik her erhebliche Unterschiede. Also die Republikaner haben zumindest bis, ich sag mal, 2022, bis zum Ende von Roe viel mehr die Anti-Abtreibungstrommel gerührt, als das jetzt beispielsweise eine AfD, heißt nicht, dass sie das gar nicht tut, aber das ist jetzt nicht deren Hauptthema im Wahlkampf. Das liegt natürlich auch an der unterschiedlichen Zusammensetzung der Wählerkoalition, die hinter diesen Parteien steht. Ein zweiter großer Unterschied ist, glaube ich, dass die europäische Rechte, würde ich sagen, früher mit, dass die europäische Rechte früher extreme Anti-Migrations-Rhetorik, also zumindest quer durch die Bank vertreten hat, als das jetzt bei den Republikanern der Fall war. Das gilt nicht für die amerikanische Rechte insgesamt. Aber die Partei selber hatte ja noch 2012, 2013 gab es da ja noch durchaus Versuche nach der Niederlage von Mitt Romney eben zu sagen, okay, wir müssen uns beispielsweise in Sachen Einwanderung moderieren. Das hat dann nicht funktioniert, weil die Basis das nicht wollte und diese Leute dann letzten Endes nach und nach gegangen wurden oder einfach nicht wiedergewählt wurden. Und umgekehrt hat die europäische Rechte, würde ich sagen, erst so in den letzten 2-3 Jahren das so richtig gelernt, die, ich sag mal, Kulturkampfklaviatur zu spielen. Also da war lange der Hauptfokus Anti-Migration, ne, rassistische Ressentiments, antimuslimische Ressentiments und so weiter. Aber jetzt so Kita-Panik oder sowas ist erst relativ neu im Werkzeugkasten.
Und gucken Sie sich da vor allem das ab, was die Rechten in den USA machen?
Ich glaube schon, ich meine, man kann sich natürlich nicht sicher sein, aber es ist schon auffällig. Also wir hatten letzten Sommer plötzlich, und es ist immer mit so ein paar Jahren Verzögerung, letzten Sommer haben im Übrigen nicht nur AfD-Leute hier entdeckt, dass man plötzlich Panik zum Thema Drag Queen Story Hour schieben kann, ja? Also das heißt dann hier manchmal anders, aber also Lesungen von Drag Queens für Kinder. Also, und das geht einher mit der Übernahme dieser ganzen Anti-Trans-Moral Panic die ja, muss man ja wirklich sagen, also zumindest in, noch nicht mal nur in Deutschland, in Europa ja hervorragend funktioniert für Rechte, weil sie es damit schaffen, auch ein Publikum zu erreichen, was ihnen jetzt mit ihren Themen, die man so als traditionelle Themen rechten und rechtsextremen Wahlkampfs kennt, nicht offen stünden.
An wen denkst du?
Es ist relativ breit. Also wenn man quasi mit so einem klassischen Anti-Trans-Talking-Point ist ja, ich will nicht, dass die Mädchen im Schulsport gegen die Jungs spielen müssen oder müssen die Mädchen vor übergriffigen Männern schützen in den Umkleiden. Damit erreicht man, sage ich mal, Leute, die sich keinesfalls als rechts bezeichnen würden, sowohl teilweise aus bestimmten feministischen Kreisen bis hin zu, ich sag mal, so zur selbsternannten bürgerlichen Mitte, bis hin auch in Teile zu linken Parteien. Also da sind mir aus, ich würde sagen, allen demokratischen Parteien einzelne Leute, einzelne Politiker zumindest aufgefallen in den letzten Jahren, die das wiederholt haben. Also diese, als es diese Drag-Queen-Panik da letzten Sommer gab, war da auch ein SPD-Politiker zum Beispiel, eine Zeit lang zumindest, mit dabei. Insofern, da gibt's schon Bezüge und ich glaube, dass der Einflussweg auch in beide Richtungen geht. Also es heißt ja immer so, oh ja, die europäische Rechte guckt sich viel von der amerikanischen Rechten ab. Ich glaube, das stimmt. Aber umgekehrt schaut die amerikanische Rechte auch zum Beispiel extrem interessiert nach Ungarn, ja? Mhm. Also was Viktor Orban da macht, das stößt da nicht nur auf große Bewunderung, sondern da gibt es dann auch wirklich durchaus Verbindungen zwischen Organisationen, zwischen einzelnen Führungsfiguren. Das heißt, und das ist, glaube ich, wichtig, weil man eben nicht vergessen darf, obwohl es sich bei diesen einzelnen rechten Bewegungen um nationalistische Bewegungen handelt, sind die eben trotzdem international vernetzt.
Mhm. Bevor wir über die rechte Überfigur Donald Trump sprechen, sprechen wir kurz über den Zustand der Republikanischen Partei, weil ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland in den vergangenen Jahren vor allem angekommen ist, so die zeitweilige Dysfunktionalität, also zum Beispiel, als es darum ging, einen Sprecher für das Repräsentantenhaus zu wählen, ne? Kevin McCarthy, der dann 15 Abstimmungsrunden brauchte. Auch jetzt der jetzige Sprecher Mike Johnson ist ja da nicht einfach smooth reingegangen. Also da wirkte die Republikanische Partei zumindest für die Außenwelt sehr, sehr, sehr chaotisch und nicht geeint. Wie würdest du ganz grob den Zustand der Partei beschreiben?
Also ich glaube, Mike Johnson ist ein gutes Stichwort, weil allein die Tatsache, dass Mike Johnson ja nicht nur Speaker geworden ist, sondern dass er als Kompromisskandidat galt, ja, also du hast eben nach Organisationen, die in der Rechten wichtig sind, gefragt, eine, die ich da noch nicht aufgezählt habe, war die Alliance Defending Freedom, ja, also die in jedem großen Erfolg für die amerikanische Rechte vor dem Supreme Court die Finger mit drin hatte. Mike Johnson war jahrelang Anwalt für die Alliance Defending Freedom, ja? Also das ist ein
radikaler Politiker.
Ja, hardcore religiöser Fundamentalist. Ja. Dass der also der Kompromisskandidat ist, auf den man sich einigen kann, sagt einiges darüber, wie weit nach rechts diese Partei im Mainstream nochmal gerutscht ist, allein in den letzten Jahren. Und dieses abstruse Theater um McCarthy und dann Johnson, das sich ja ewig hingezogen hat, zeigt außerdem nochmal, dass die gesamte Partei letzten Endes in den Händen oder abhängig von einem, ich sag mal, gar nicht so furchtbar großen Teil, also gut, im Abgeordnetenhaus sieht es nochmal anders aus, aber wenn man sich es insgesamt anschaut, dass die Partei in den Händen eines eigentlich recht kleinen Flügels ist, der aber aufgrund dessen, wie das Vorwahlsystem funktioniert, wie sie bestimmte Medienkanäle bespielen, wie sie sich Medienzyklen zunutze machen, in der Lage sind, die gesamte Partei vor sich herzutreiben.
Du sprichst vom Trump-Flügel.
Vom Trump-Flügel, der in Teilen sich mit dem mit der alten Tea Party Fraktion so ein bisschen überschneidet, ja, also das, was heute Freedom Caucus ist. Also ich sag mal so, das sind Leute, also das sind ja nicht alles, ich sag mal, ideologisch irgendwie gefestigte Rechtskonservative, sondern da sind auch einzelne Chaosagenten mit dabei, die einfach darauf aus sind, möglichst Profit zu schlagen. Das aber kombiniert, aber auch da gibt's ja, ich sag mal so, Crossover. Marjorie Taylor Greene vor 5 Jahren wäre auch noch so eine dieser Chaos Agents geworden. Die ist ja mittlerweile bestens integriert in die Führungsstruktur dieser Partei. Also es ist eine Partei, die, wenn es darauf ankommt, wenn es um den eigenen Machterhalt geht, bisher relativ diszipliniert war, die aber auch einem, ich sag mal, destruktiven Politikstil mittlerweile das Ruder so überlassen hat, dass ich glaube, dass man diese Disziplin auch nicht überschätzen sollte. Weil wir schon ein paar Mal gesehen haben, dass es eben kurz davor war, ihnen komplett um die Ohren zu fliegen.
Mhm. Gibt es denn in der Partei überhaupt noch prominente Stimmen, die sich offensiv und öffentlich gegen Trump positionieren? Beim Parteitag der Demokraten gab es ja einige Republikaner, aber das waren alles ehemalige. Ne? Da saß ja eigentlich kaum jemand oder sogar niemand im Kongress, der sich gegen Trump positioniert hat.
Also niemand, der noch im Amt ist. Also die einzigen Namen, die mir jetzt einfallen würden, die zumindest, wenn nicht insgesamt gegen Trump, dann doch wenigstens ab und an mal gegenhalten, die aber auch eher Ausnahmeerscheinungen sind im Senat jetzt, ja, vielleicht noch ein Mitt Romney, manchmal Lisa Murkowski, wenn es um körperliche Selbstbestimmung geht, vielleicht noch.
Also absolute Ausnahmen.
Ja, und vielleicht noch Susan Collins, aber auch Susan Collins hat letzten Endes für Brett Kavanaugh gestimmt, auch wenn sie sich große Sorgen gemacht hat. Also das sind alles Ausnahmefälle, das sind vor allem auch, also die werden ja gerne zitiert, wenn es dann darum geht, medial, dass man noch einen, in Anführungszeichen, vernünftigen Republikaner finden muss, ja. Aber die haben erstens in der Partei keinerlei Macht und zweitens, die stehen für eine republikanische Partei, die es so gar nicht mehr gibt.
Was ist denn mit Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida? Ja. Der war nie politisch woanders als Trump, genauso radikal, aber der war nach den Midterms 2022, wurde er mindestens eine Zeit lang wirklich so wie der nächste Messias, zumindest von manchen Medien, auch von manchen rechten Kräften behandelt. Mittlerweile hört man von ihm wenig. Was ist mit DeSantis passiert? Wie ist das Verhältnis zwischen ihm und Trump so ganz grob?
Also DeSantis war tatsächlich eine Zeit lang so der Hoffnungsträger für rechte Geldgeber und für Republikaner, die zwar Trumps Politik inhaltlich gut fanden, sich aber letztlich jemanden gewünscht haben, dem man, weiß ich nicht, eher zutrauen konnte, dass er jetzt nicht spontan das N-Wort sagt oder in akute so Hasstiraden verfällt. Also letzten Endes jemand, der disziplinierter ist als Donald Trump, aber dieselbe Politik macht, ja. Also kurz gesagt, DeSantis haben sich viele, die auf eine Zeit nach Trump gehofft haben, haben sich viele an ihn geklammert, obwohl es relativ wenig Grundlage dafür gab, dass er das könnte.
Ist nicht auch eine Lehre dieses Aufstieg und Falls, dass man unterschätzt hat, wie stark Trump eigentlich diese Partei im Griff hat, die Rechte im Griff hat, wie stark er dann immer noch auch wirklich als rechte Figur ist?
Ja, und Trump kann, also das einerseits, ich glaube, ein zweiter Punkt ist tatsächlich, also ich würde jetzt Trump nicht charmant nennen, ich bin aber auch nicht sein Zielpublikum, ja? Mhm. Und Trump kann etwas, das, würde ich sagen, weder J.D. Vance noch Ron DeSantis können, nämlich zumindest für sein Zielpublikum ab und an, und auch mit steigendem Alter weniger, aber immerhin, lustig sein. Und er hat gleichzeitig einen solchen Persönlichkeitskult um sich geschaffen, dass es, solange er aktiv eine Rolle spielen will in der Partei, eigentlich kaum möglich ist, für jemanden so aus dieser Vizeposition dann durchzustarten und ihn zu ersetzen. Weil du kannst dich ja nicht, das war auch das Problem im Wahlkampf, du kannst dich nicht gegen ihn stellen, weil das ist ja quasi, ne, Verehrung der Führungsperson ist ja quasi die rote Linie in der Partei. Du müsstest es aber eigentlich, um ihn herauszufordern. Mhm. DeSantis hat es versucht, so nach dem Motto, ja, Trump war super, aber jetzt ist 4 Jahre später und jetzt müssen wir noch härter sein. Das hat nicht funktioniert. Insofern ist die einzige Chance, keine Ahnung, ob J.D. Vance da erfolgreich sein wird, das wäre ich noch nicht so überzeugt von, dass Trump verliert, er, wie er bereits angekündigt hat, nicht nochmal kandidiert und sich dann vielleicht mit so einer Königsmacherrolle zufrieden gibt. Aber auch da, das wird sich hinziehen, der Prozess. Trump gefällt sich darin, so pageant-mäßig das Ganze zu veranstalten. War ja schon bei der VP-Wahl jetzt so, dass er die monatelang hat vortanzen lassen. Er hat Marco Rubio dazu gekriegt, dass er sagt, ich würde auch umziehen, weil VP und Präsident können ja nicht aus demselben Bundesstaat kommen. Hat nicht geholfen. Also auch da, ich glaube, dass ein Trumpismus ohne Trump möglich ist. Aber ich glaube, dieses...
Trump muss freiwillig gehen.
Er muss freiwillig gehen. Und ob man diese Bewegung weiterhin so, ja, am Laufen hält, ohne eine charismatische Führungsfigur, nachdem man sie so auf eine Führungsfigur zugespitzt hat, wird, glaube ich, schwierig werden.
Der What's Left Podcast zu den US-Wahlen ist eine Co-Produktion der Schweizer Wochenzeitung What's und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Beide Redaktionen haben Personal und Zeit investiert. Finanziert wird der Podcast vom Recherchierfonds Pro What's. Wenn Sie mithelfen wollen, dass Projekte dieser Art auch in Zukunft umgesetzt werden können, spenden Sie auf prowhats.ch und abonnieren Sie eine oder gleich beide Zeitungen. Trump hat diese Partei fest im Griff, erklärt Annika Brock-Schmidt. Alles ist auf ihn zugeschnitten, kaum jemand Mächtiges opponiert. Ein Personenkult, den es so in den USA noch nie gegeben hat. In der zweiten Hälfte unseres Gespräches geht es um den aktuellen Wahlkampf. Lang sah es so aus, als würde Trump im November souverän gewinnen. Dann aber gab es bei den Demokraten den Wechsel an der Spitze. Joe Biden zog seine Kandidatur zurück, Kamala Harris übernahm. Und plötzlich war Trump derjenige, der alt aussah, zumindest für eine Weile.
Wie erlebst du ihn denn in diesem Wahlkampf? Erlebst du ihn als starken oder schwachen Kandidaten? Und vielleicht nur ein paar so Argumente in den Raum gestellt. Ich würde mal sagen, für ihn und seine Stärke spricht, dass er bei der letzten Wahl 2020 immer noch 11 Millionen mehr Stimmen als 2016 hatte. Ne? Also er hat sich da gesteigert. Es sind natürlich einfach auch grundsätzlich mehr Leute zur Wahl gegangen. Ich würde sagen, ein Grund oder ein Faktor der für seine Stärke spricht, dass er bei zum Beispiel schwarzen und hispanischen AmerikanerInnen zugelegt hat. Ich würde sagen auch, das habe ich gestern wieder gedacht, er hat eine Veranstaltung in Nevada gehabt und stand wirklich 90 Minuten da und hat gesprochen. Also das ist ja für einen 78-Jährigen, die Ausdauer finde ich bemerkenswert. Was für seine Schwäche spricht oder dafür, dass er eher dann doch ein schwacher Kandidat eigentlich ist. Er hat mehrere Wahlen verloren, er hat mehrere Gerichtsverfahren gegen sich. Sein Alter ist jetzt vor allem im Vergleich eben zu Kamala Harris dann eher doch ein Nachteil. Er nimmt auch deutlich weniger Spenden als Harris an. Also ist das so, ist er beides stark und schwach? Wie erlebst du ihn in diesem Wahlkampf?
Mein Eindruck war, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo Joe Biden von der Nominierung zurückgetreten ist, er nicht nur sehr siegessicher war und ja auch durchaus nicht zu Unrecht, sondern diese ganze Nummer, ich bin der starke Mann, guckt euch den anderen an, das ist der alte, fragile Mann, das hat bis zum gewissen Grad funktioniert. Das sieht man ja auch daran, dass seine zwei Hauptwahlkampfstrategen den gesamten Wahlkampf auf diesen Kontrast ausgerichtet haben. Ja, es stand ja sogar an der Wand im Hauptquartier. Ja, sie mussten dann die Wand streichen.
Was stand dort? Damit, also Biden.
Da stand irgendwie, Biden ist alt, Trump nicht. Irgendwie eine Variante davon, ja. Also, und das hat man ja auch gemerkt, dass sie keinen Plan B hatten in den Wochen, nachdem Kamala Harris an Joe Bidens Stelle getreten ist, weil ihm wenig einfiel, außer immer wieder sich darüber zu beschweren, dass er jetzt doch nicht gegen Joe Biden antritt. Weil der Kontrast eben nur funktioniert, wenn du jemanden hast, der fragiler wirkt und älter ist als du. Insofern.
Ist das auch der Grund, warum du denkst, dass er jetzt eine zweite TV-Debatte nicht will? Dass er einfach das merkt, dass er in diesem direkten Duell eigentlich verliert?
Ja, das ist, glaube ich, der erste Grund. Der zweite Grund ist, ich weiß nicht, wie seine Berater ihn dazu bekommen haben, dass er sich für seine Verhältnisse während dieses TV-Duells relativ beherrscht hat. Er hat nur ein paar Mal geschrien. Mhm. Und das war ja von Anfang an quasi intern, gab es ja viele Medienberichte zu, die Sorge, also wenn Donald Trump gegen eine schwarze, jüngere Frau antritt, wenig triggert ihn so sehr wie das. Mhm. Und er ist ja auch über jedes Stöckchen gesprungen, was Harris ihm hingehalten hat. Insofern glaube ich, dass weder Donald Trump noch seine Berater das Risiko eingehen wollen, diese tickende Zeitbombe dann nochmal auf die Bühne zu schicken, weil er kann sich eigentlich nur verschlechtern. Ich glaube, ein zweiter Punkt dafür, dass er ein schwacher Kandidat ist, ist, dass die gesamte Strategie nicht darauf ausgelegt scheint, irgendwelche, also die Koalition zu vergrößern, sondern es ist ausschließlich auf die, eine gesteigerte Wahlbeteiligung der eigenen Basis angelegt. Das sieht man daran, in welche Podcasts Trump geht. Beide Wahlkampfcamps haben ja eine relativ neuartige Medienstrategie, dass sie eben nicht nur zu 60 Minutes gehen oder ja, Trump
also den ja, großen
ist
Medien.
Ja nicht hingegangen, ja. Mhm. Genau, aber sondern dass sie quasi in Medien gehen, die jetzt mit traditioneller Nachrichtenberichterstattung nichts zu tun haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine sinnvolle Strategie. Nur sieht man, dass Donald Trump geht halt vor allem zu Medien, die junge, konservative oder right-leaning Männer erreichen. Da kann man sagen, okay, vielleicht ist das die Spekulation, auch noch Hispanic und schwarze Männer anzusprechen. Aber abseits davon gibt es keinerlei Versuche von seiner Seite, diese Koalition zu verbreitern. Während Harris ja durchaus, also Alex Coopers Podcast ist jetzt ein Podcast, der, ich glaube, zu einem Drittel von nicht weiter Affiliierten oder von Independent jungen Frauen gehört wird. Also von
da geht sie
nicht
hin.
Unbedingt politischen. Da geht sie hin, macht also quasi einen medialen Rundumschlag, während Trump letzten Endes ja auch, weil er, glaube ich, mental einfach nicht in der Lage ist, mittlerweile mehr, weil er immer inkohärenter wirkt, er steht da 90 Minuten, aber er sagt kaum zwei zusammenhängende Sätze hintereinander.
Das stimmt.
Was im Übrigen, ne, also das, das körperliche Durchhaltevermögen ist vielleicht noch da, aber selbst wenn ich Trump-Unterstützer wäre oder wenn ich die Politik gut fände, würde ich mir, wenn ich mir so eine Rallye anschaue, und deswegen war es auch, glaube ich, schlau, dass Harris gesagt hat, geht hin, guckt euch das an. Wenn da einer zuerst darüber redet, dass er jetzt 10-mal versucht, die Klospülung zu betätigen und dann über irgendwelche Haiattacken fantasiert, ja? Also da ist schon ein Abbauprozess, glaube ich, vorhanden. Ich glaube, wenn Donald Trump Disziplin hätte, könnte er diese Wahl relativ einfach gewinnen. Wenn er fähig wäre, on message zu bleiben, wenn er sich nicht so leicht provozieren lassen würde, und wenn er in der Lage wäre, ja, einem Strategieplan insgesamt zu folgen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Mhm. Was glaubst du, wird passieren, wenn Trump gewinnt? Ist das dann so, wie manche befürchten, anders als noch in der ersten Amtszeit, dass sein Team professioneller geworden ist. Er zwar älter, aber sein Team professioneller ist. Und wir mehr und mehr ein Ende der Demokratie, wie es jetzt wirklich manchmal so skizziert wird, erleben. Siehst du das ähnlich, diese Gefahr?
Genau, weil es gibt ja oft das Argument, wir hatten ja schon mal 4 Jahre Trump, was kann schon passieren? Mhm. Der große Unterschied zu 2016 ist eben, genau wie du gesagt hast, dass er heute, also dieses mächtige konservative Establishment samt seinem Policy- und Think-Tank-Apparatus hinter sich hat, was nicht nur enormen Einfluss bedeutet, sondern auch enorme Ressourcen, auch was Personal angeht. Also wir erinnern uns, erste Amtszeit blieben ja bis zum Ende ganz viele Positionen gar nicht besetzt, weil die nicht wussten, wen sie da hinstecken sollten. Das Problem wird er jetzt nicht nochmal haben. Es kann natürlich immer noch sein, dass es so absolut absurde Moves gibt, wie, keine Ahnung, vielleicht RFK Jr. zum Gesundheitsminister zu machen. Who knows, was da versprochen wurde. Aber vor allem kann man davon ausgehen, denke ich, dass erhebliche Teile, vielleicht nicht alles, aber dass so die großen Linien der Blaupause, der Regierungsblaupause, die aus der Feder der Heritage Foundation und zahlreichen anderen Organisationen unter Führung von Heritage eben geschrieben wurden, namens Project 2025, dass zumindest versucht wird, das durchzusetzen. Das bedeutet letzten Endes, oder das Ziel dieses knapp 900-seitigen Papiers steht online als PDF, kann man sich reinziehen, wenn man
viel Zeit
gruselige
hat.
Dinge lesen möchte. Ja. Und das sieht letzten Endes die Aushebelung der existierenden Checks and Balances vor, einem massiven Ausbau der Exekutivgewalt, macht letzten Endes den Präsidenten unantastbar, sodass ihm weder Gerichte noch der Kongress was anhaben können, sieht außerdem die Aushöhlung des administrativen Staates vor. Es geht darum, Zehntausende quasi Berufsbeamte, die keine politischen Appointees sind, mit den eigenen Leuten zu ersetzen. Letzten Endes ist dieses Project 2025 ja, einerseits eine Fortsetzung seiner Vorgänger, aber gleichzeitig auch ein, wir haben aus den Fehlern, also aus unseren Fehlern vom letzten Mal gelernt und werden jetzt die wenigen Leitplanken, die uns beim letzten Mal im Weg standen, beseitigen, damit uns das nicht nochmal passiert. Und das würde auch bedeuten, dass jenseits jetzt von, sage ich mal, so polittheoretischen Überlegungen oder von Fragen, wie werden Ministerien strukturiert, dass radikale Politik durchgesetzt wird. Project 2025 sieht beispielsweise vor, dass ein nach wie vor existierendes Gesetz aus dem 19. Jahrhundert dazu benutzt werden soll. Das wurde seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angewendet, dass es wieder aktiviert werden soll. Denn da muss man dann praktischerweise gar nicht den Kongress um Erlaubnis fragen, sondern man bräuchte eben nur einen Präsidenten und den von ihm eingesetzten Justizminister, der bereit ist, das durchzuführen, um den postalischen Versand von Abtreibungsmedikation und eventuell auch Abtreibungsgerät, also Sachen, die man, medizinische Gerätschaften, die man für die Durchführung von Abtreibung braucht, landesweit zu verbieten. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt jetzt, aber es geht in dem Stil weiter.
Was wäre denn außenpolitisch zu erwarten? Trump und Putin sind ja ziemlich eindeutig verbandelt. Das ist kein Geheimnis. Damit geht Trump ja relativ offen um. Was ist in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und was ist auch bezogen auf den Krieg in Gaza oder zwischen Israel und den anderen Staaten zu erwarten? Kann man das prognostizieren?
Also Trump hat ja bereits signalisiert mehrfach, dass er Netanyahu und seiner Regierung zumindest in Gaza vollkommen freie Hand lassen würde. Sein Schwiegersohn hat sich ja bereits dafür ausgesprochen, Palästinenser aus Gaza zu vertreiben und irgendwo in die Wüste in Anführungszeichen anzusiedeln, damit man schöne Beachfront-Immobilien in Gaza an der Küste bauen könne. Das heißt, die Palästinenser wären also unter einem Präsidenten Trump in noch größerer Gefahr. Ist glaube ich, auch bezeichnend, dass die Regierung Netanyahu ja sehr eindeutig will, dass Trump gewinnt. Also da ist, glaube ich, der Kosten-Nutzen, die Kosten-Nutzen-Rechnung für Netanyahu eindeutig, dass er eben Trump bevorzugt. Und auch in Sachen Ukraine, Krieg in der Ukraine. Trumps Bewunderung für Putin ist ja bekannt. Er findet Autokraten, Diktatoren ja generell super. Kürzlich kam ja sogar noch raus, dass er Putin sogar persönlich Corona-Tests geschickt hat. Und zwar in den ersten Tagen, als es also nicht genug Tests für die eigenen Landsleute gab. Trump hat das dementiert, aber der Kreml hat es mittlerweile bestätigt. Auch da wenn man sich anhört, was Donald Trump und vor allem auch, da spielt, glaube ich, dann auch die Wahl von J.D. Vance als Vize, ist ein deutliches Signal, dass die Militärhilfen für die Ukraine, würde ich sagen, allermindestens in höchster Gefahr wären, beziehungsweise, dass die Ukraine sich nicht mehr auf amerikanische Militärhilfen verlassen könnte. Trump hat ja auch jetzt schon beim Besuch von Zelensky mehrfach gesagt, ja, man muss sich einfach hinreden und über den Frieden reden. Sprich, die Ukraine muss bestimmte Gebiete abtreten und dann ist Ruhe in der Kiste. Da sollte man sich also, glaube ich, nichts vormachen.
Was glaubst du, wird passieren, wenn Trump verliert? Die Befürchtung, dass er dieses Ergebnis nicht akzeptiert, ist nun oft geäußert worden und auch wirklich sehr realistisch. Wir denken natürlich an den 6. Januar 2021, an den Sturm auf das Kapitol. Ein Unterschied, der mir jetzt einfällt, ist natürlich, dass anders als damals das Militär und Law Enforcement und so weiter in der Hand der Demokraten ist. Ja, also könnte uns das ein wenig beruhigen, dass jetzt nicht Trump sozusagen den ganzen Apparat übersieht oder und anschließend daran, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass Trump eine Niederlage akzeptieren würde oder würde es in jedem Fall einen Aufruf zum Protest, zur Gewalt geben?
Also er hat bisher, wann immer er gefragt wird, da gab es so einen absurden Moment, ich glaube New York Times Fact-Checking oder so, hat irgendwann mal gesagt, ja, Trump hat gesagt, er nimmt eine Niederlage an, wenn es keinen Wahlbetrug gab. Ja? Also man kann davon ausgehen, dass Trump eine Niederlage nicht akzeptieren wird, weil er uns das permanent erzählt, dass er es nicht tun wird. Und ja auch sein Vizepräsidentschaftskandidat nicht mehr in der Lage ist, zuzugeben, dass Trump die Wahl 2020 verloren hat. Erst jetzt wieder im jüngsten New York Times Interview nicht. Was, glaube ich, schon ein Unterschied ist, ist, dass die Versuche auf juristische Art und Weise für Verzögerungen und für Unruhe zu sorgen, zumindest entsprechend von Medienberichten, zum Beispiel von Rolling Stone, in den letzten 4 Jahren deutlich mehr sophisticated geworden sind. Es laufen, auch wenn ich mich recht erinnere, schon mehr als 100 Klagen momentan landesweit, die darauf abzielen, also die Zertifizierung von Stimmen zu verzögern, unter der Behauptung eben, dass es Wahlbetrug gegeben habe. Das heißt, ich denke, dass wir wieder sehen werden, je nachdem, wie knapp die Ergebnisse sind, dass es in einzelnen Bundesstaaten, weil wir auch dort sehen, dass Election Deniers, also Leute, die glauben, die 2020-Wahl wurde Trump in Anführungszeichen gestohlen, dort in relevanten Positionen sind, was die Durchführung von Wahlen angeht, dass es einzelne Bundesstaaten geben wird, wo die von Republikanern geführt sind, die sich weigern werden, die Stimmen aufgrund von Betrugsvorwürfen rechtzeitig zu bestätigen. Das würde bedeuten, dass also wenn die Stimmen des Electoral College nicht zugeteilt werden können, würde das bedeuten, dass also wenn auch im Kongress nicht für diese Zertifizierung gestimmt wird, dass dann das Ganze im Kongress selber landet. Also dass dann das ist quasi das, was ich glaube, es, wenn ich mich richtig erinnere, nennt man das dann Contingent Election, also nach dem 12. Verfassungszusatz könnte dann das Repräsentantenhaus den Gewinner bestimmen, indem es nach den Delegationen der Bundesstaaten abstimmt und sollte sich die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses nicht ändern, dann würden das die Republikaner gewinnen, weil sie die Mehrheit der eine Mehrheit von Bundesstaatsdelegationen innehaben. Das ist quasi der juristische Teil. Der Teil, der mir tatsächlich noch eher Sorgen macht, ist die Frage, wird es Gewaltausbrüche geben? Wir haben ja also schon gesehen, dass Trump keinerlei Skrupel hat. Auch da gab es ja neue Infos jetzt in den letzten Tagen und Wochen, wie wenig es ihn geschert hat, dass der Mob seinen eigenen Vizepräsidenten hängen wollte, dass er ihn aktiv noch weiter angestachelt hat, dass er also außerdem ja auch seine eigene Rhetorik noch mal radikalisiert hat seitdem. Ja, also das, da muss man auf jeden Fall, glaube ich, damit rechnen.
Also du gehst davon aus, dass Trump im mindestens indirekt zu Gewalt aufrufen wird, oder?
Ob er jetzt noch mal zu einem Sturm aufs Kapitol aufruft, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Trump versuchen wird, einzelne oder zumindest mit seiner Rhetorik, dass Trump sich in einer Art und Weise äußern wird, die mindestens einzelne Personen oder einzelne Personengruppen als direkte Aufforderung zu den Waffen zu greifen sehen werden. Was mir auch noch Sorgen macht, ist, dass wir in den letzten Monaten sehen konnten, dass immer mehr Militia-Mitglieder, also Proud Boys und ähnliche auf fundamentalistischen Revival-Rallies sich taufen lassen, dass also Leute, die ohnehin schon ein rechtsextremes Weltbild vertreten, bewaffnet und organisiert sind, sich jetzt zusammentun mit Leuten, die im Übrigen auch am Sturm aufs Kapitol beteiligt waren und die Demo davor organisiert hatten, also Leute aus dem Bereich der New Apostolic Reformation, das ist so eine pfingstkirchliche Unterströmung des Evangelikalismus, also die Leute, die über Spiritual Warfare reden, über wir befinden uns in einem Krieg zwischen Gut und Böse, auch eine Rhetorik im Übrigen, die ja in der Republikanischen Partei mittlerweile auch zum Mainstream geworden ist. Das heißt, da gibt's, glaube ich, ein großes Gewaltpotenzial. Ob es jetzt noch mal einen 6. Januar gibt, würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt bezweifeln, weil der Sturm des Kapitols ja, ich sag mal, die chaotische letzte Option war, nachdem all diese juristischen Dinge nicht funktioniert haben. Ich glaube aber trotzdem, dass ein erheblicher Teil der Basis so radikalisiert ist, dass je nachdem, wie knapp diese Wahl ausgeht, ist da durchaus zu gewalttätigen Szenen kommen könnte.
Zum Abschluss, liebe Annika, worüber reden wir zu viel, wenn wir über die US-Rechte reden?
Oh, über Scheinheiligkeit.
Wie meinst du das?
Das ist mein persönlicher Pet-Peeve. Das ist so dieses, die reden die ganze Zeit von Family Values und Familienwerten und sie haben aber jemanden als Führungsfigur, der so und so oft mal geschieden ist, der Frauen so und so behandelt. Es ist quasi, das kann man mit jeder republikanischen, fast jedem Gesetzesvorschlag auch durchexerzieren, ja. Das ist zwar befriedigend bis zum gewissen Grad.
Also das auch herauszustellen, meinst du? Die Scheinheiligkeit zu betonen, also, ist befriedigend. Mhm.
Genau, die Scheinheiligkeit zu betonen. Und dass ich verstehe diesen Impuls emotional. Es ist aber, glaube ich, extrem ineffektiv, zumindest dann, wenn man damit versucht, eine Art Schamgefühl bei Republikanern zu erwecken. Denn das ist denen bums egal. Also was das angeht, spüren sie nichts mehr, schon länger nicht. Wo es sinnvoll sein kann, ist, glaube ich, wenn man sagt, okay, ihr redet davon, ihr seid pro-life, aber eigentlich und so weiter und so fort. Aber dieses, das ist doch scheinheilig, das muss man betonen. Kann man betonen, aber es wird niemanden überzeugen, der nicht eh schon überzeugt ist.
Worüber reden wir zu wenig?
Oh, über den Einfluss von Netzwerken, von Thinktanks mit sehr langweiligen Namen und die rechtsextremen und religiösen Fundamentalisten, die dahinter stehen.
Liebe Annika, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Eine kurze Zusammenfassung. Sollte Trump gewinnen, wird er versuchen, den Staat so umzubauen, dass er selbst mehr Macht hat. Und mehr Macht für Trump würde für Millionen von Menschen weniger Freiheit und Selbstbestimmung bedeuten. Die innen- und außenpolitischen Konsequenzen wären katastrophal. Sollte Trump verlieren, wird er das mit größter Wahrscheinlichkeit nicht akzeptieren. Schon jetzt bereiten seine Anwälte entsprechende Klagen vor. Auch seine radikalsten Unterstützer werden eine Niederlage kaum einsehen. Gewaltausbrüche sind nicht unwahrscheinlich, wie Annika Brockschmidt erklärt hat. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, ist die Aussicht, dass Trump, sollte er erneut bei der Wahl unterliegen, wohl auch Rückendeckung verliert. Bei Parteifunktionären, Geldgebern, rechten Medien und an der Basis. Im besten Fall käme also die Einsicht, dass Trump und seine Politik nicht mehrheitsfähig sind. Die Frage wäre allerdings immer noch, was mit dieser Erkenntnis geschieht. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von der WOTS und Analyse und Kritik, finanziert durch den WOTS Recherchierfonds. Am Podcast beteiligt sind Ur Gültekin, Kaspar Surber, Jan-Ole Arps, Payam Masumi, Helen Derik und Lukas Hermsmeier.